dann begrüße ich alle Teilnehmer zum zweiten Tag der Sitzung und erteile Frau Bultmann das Wort zum Tagesordnungspunkt der akzeptierbaren Abschreibungsmethoden.
Vielen Dank, Frau Knorr. Dieser Sitzung liegen zwei Entwürfe von Stellungnahmen vor, einen Entwurf an den ESW und an EFRAG zu ihrem Draft Comment Letter. Die beiden Entwürfe sollten in der Sitzung diskutiert werden. Wir haben die Frist zur Abgabe von Stellungnahme an EFRAG bis zum 11. März und an den ESB bis zum 2. April. In der öffentlichen Diskussion am 5. Februar wurden keine abweichenden Meinungen geäußert zu Ihren vorläufigen Auffassungen. Ja, deswegen komme ich gleich zu der Frage zu der Sitzung. Welche Anmerkungen haben Sie zu den beiden Comment Letters? Oder Ergänzungen?
Ich mache mal einen Aufschlag. Ich habe vielleicht zwei Dinge, über die wir noch einmal vielleicht sprechen sollten. Und eine Frage zur Ergänzung, die bezieht sich auf die Übergangsvorschriften, auf die Art und Weise, wie erstmalig angewendet werden sollte. Weil das ein Punkt ist, den wir, glaube ich, hier nicht ansprechen. Der erste Punkt von den zwei Dingen betrifft den grundsätzlichen Tenor unseres Schreibens. Ich glaube, im Kern sind wir uns ja alle einig. Wir sagen, dass diese abschreibungsbasierten Methoden durchaus einen sinnvollen Proxy darstellen oder ein sinnvolles Verfahren, ich will es vielleicht ein bisschen weiterfassen, ein sinnvolles Verfahren darstellen in bestimmten Circumstances, nämlich dort, wo Revenue im Grunde genommen auch eine Art Verschleiß zum Ausdruck bringt, eine Abnutzung. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob der Tenor des Comment Letters so gewordet sein sollte, dass man sagt, wir lehnen die Vorschläge ab, sind aber der Meinung, dass eigentlich das, was in der Basis for Conclusion steht, richtig ist? Oder sollte man den Tenor praktisch positiv fassen und sagen, wir stimmen euch vom Ergebnis her zu, wir glauben aber, dass die Art und Weise, wie ihr das bewirkt habt, vielleicht nicht glücklich ist? Das ist mehr die Frage, was soll die Kernbotschaft sein? Wollen wir rausgehen mit der Botschaft, wir lehnen den Vorschlag ab, was wir eigentlich nicht tun, sondern was wir, meine ich, angreifen, ist die Art und Weise, wie man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich habe, betrifft den Punkt zu IAS 16, zu den abschreibungsbasierten Methoden. In der letzten Sitzung hatte ich mich insbesondere auch dafür ausgesprochen, nochmal zu überlegen, ob das eigentlich ein Thema ist, was bei IAS 16 überhaupt richtig platziert ist oder ob das nicht vielmehr im Grunde genommen ein alleiniges Thema zu IAS 38 ist. Diskussionen, die wir in unserer internationalen Firma geführt haben, lassen mich daran zweifeln, dass das apodiktische Nein spielte bei IAS 16 keine Rolle, haltbar ist. Deswegen möchte ich den Punkt auch gerne nochmal aufrufen, dass wir uns damit einfach Klarheit verschaffen. Inhaltlich habe ich sonst nichts gegen den Kommentar.
Ich würde ganz gerne einen damit verbundenen, aber doch etwas anderen Punkt aufgreifen, und zwar die Antwort zu Frage 1. Ich habe den Eindruck, dass wir uns da noch nicht so ganz committed haben, welche Meinung wir tatsächlich vertreten, weil im ersten Absatz schreiben wir, oder im zweiten, der erste Absatz ist ja nur ein Satz, im zweiten Absatz sagen wir, dass Revenue arisen from the use of an asset reflects both the generation and the consumption. Und dann sagen wir am Ende, danach im nächsten Absatz, das ist ein gutes Substitut für die Consumption Revenue. Also wir müssen irgendwo hier die Entscheidung treffen, die haben wir beim letzten Mal ja auch diskutiert, ist die Aussage des Board, eine umsatzbasierte Abschreibung geht nicht, weil sie nicht die Consumption widerspiegelt, richtig? Ich hatte beim letzten Mal ja angemerkt, die Definition von Economic Benefits muss dazu eigentlich klargestellt werden. Und man kann sehr wohl argumentieren, dass Revenues, die ich mache, also Cash-Inflows aus dem Nutzen eines Vermögensgegenstandes, Economic Benefits sind. Was sonst, könnten manche sagen. Also das, wenn wir die Meinung vertreten, dass es so ist, dann müssten wir eigentlich zurückgehen und sagen, ihr müsst eigentlich nochmal grundsätzlich überlegen, was sind eigentlich Economic Benefits. Das gilt dann für Intangibles und auch für Tangibles. Wenn wir sagen, nein, wir folgen dem Ganzen grundsätzlich, dann müssten wir eigentlich so argumentieren wie in dem Absatz danach, dass wir sagen, ja, also für, gerade für Intangibles, das ist für Intangibles ist das eben halt eine Proxy, ein Substitut. Es gibt keine Abnutzung in diesem Sinne bei einem Intangible und von daher würden wir dann eigentlich die Fahrweise vornehmen, die wir hier auch im Comment Letter eigentlich dann im Rest verfolgen. Für 38 eine Sonderregel, für 16 bleibt es dabei. Aber wir sagen halt im Absatz vorher, das ist sowohl eine Consumption als auch eine Generation. Und wenn wir das sagen, dann sage ich, ja, dann ist ja alles in Ordnung, dann muss man eigentlich nicht weiterschreiben. Also wir hatten es beim letzten Mal diskutiert, kann mich jetzt aber auch nicht mehr erinnern, ob wir da zu einer Entscheidung gekommen sind. Im Bereich Consumption of Economic Benefits ist das auch der Cash-Inflow, den ich aus dem Intangible insbesondere generiere.
Ich glaube, das sind zwei Seiten einer Medaille. Ich habe ja in der Tat keinen physischen Verschleiß, aber der Revenue, der generiert wird durch das Intangible, der bestimmt ja wiederum den Wert des Intangibles im Zeitablauf. Insofern ist es schon, also zumindest häufig 1:1, spiegelt das den Wertverschleiß wider, sodass ich eigentlich schon dabei bleibe, dass es zwei Seiten einer Medaille sind und deshalb das auch angemessen ist. Und insofern würde ich das hier tendenziell unverändert lassen. Man kann vielleicht nochmal deutlich herausstellen, dass dieser Revenue, der generiert wird, auch der wertbestimmende Faktor ist.
Aber ich lese noch gar nicht den Widerspruch, Herr Flatt, weil hier steht ja nicht sowohl als auch, hier steht ja, es wird ja auch das ISB zitiert, was argumentiert, dass es eher die Generierung als die, den Verbrauch ist.
Es steht schlicht Both da und Both heißt sowohl als auch.
Na, der kleine Widerspruch ist dann den, zu dem Absatz da drunter, das ist Substitute. Dann, also wenn wir dabei bleiben, dann ist es eben kein Substitute, sondern das ist Consumption.
Ich dachte, was auch etwas vielleicht, gerade wenn man es auch nach Wochentagen nochmal liest, deutlicher gemacht werden kann durch vielleicht andere Zusammenstellungen und ein anderes Auseinandernehmen von Absätzen, ist klar, dass wir immer nur von Intangibles reden, denn dadurch, dass wir zwar in diesen anderthalb Zeiler da oben von IS 38 reden, steigen wir in die Intangibles ein. Wenn wir dann aber im nächsten Absatz ausschließlich von an Asset sprechen, wir aber im Zweifel nur Intangibles meinen, wäre es potenziell, glaube ich, unfallfreier, wenn man dazu sagt, dass wir auch hier im Zweifel nur von Intangibles reden und insofern eben diesen etwas anderen Fall reflects both the generation and the consumption wirklich im Zusammenhang mit Intangibles meinen und nicht notwendigerweise mit Tangibles. Das heißt, ich würde möglicherweise die ersten anderthalb Zeilen nicht so apodiktisch abhacken, sondern dann in den Absatz mit reingehen und vielleicht hinter we do not concur with this reasoning einen Absatz machen und dann wieder neu anfangen mit we believe that revenue risen from the use of an, und dann würde ich da im Zweifel intangible einsetzen.
Dann ist halt der Punkt, müssten wir vorher irgendwo einmal klarstellen, dass wir der Meinung sind, dass wir eben das Ganze nur auf IS 38 beziehen und eben nicht auch auf IS 16, wenn wir dazu kommen. Aber wir starten gleich im Grunde genommen mit der Begründung für die Intangibles.
Das ist der Punkt, den ich eben auch hören wollte. Wenn wir sagen, es ist nur ein Substitut, dann müssten wir genauso fahren. Wenn wir aber sagen, wir sehen insgesamt hier Klärungsbedarf, was ist eigentlich Consumption of Economic Benefits, dann gilt das auch für IS 16. Da müssen wir irgendwo dann an der Weggabelung uns entscheiden, wo biegen wir ab.
Es wäre eben auch eine Möglichkeit, etwas vorwegzuschieben und erst später in 38 abzubiegen.
Oder andersrum, mit IS 38 anfangen, weil das ist ja der offensichtlichere Fall, finde ich, wo man eine sehr enge Verbindung hat zwischen Revenue und Restwert und dann bei ihr 16 Marcus Assets geben, wo dieser Zusammenhang dann doch etwas indirekter ist, aber auch auf den zurückgegriffen werden muss. Ja, also wenn ich an Physical Output denke, dann ist das auch umsatznah wiederum. Es kann sein, dass es dann irgendwie ein Proxy als Proxy verwendet werden sollte, aber es ist ein bisschen indirekter, die Beziehung zu dem Wertverschleiß.
Ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache oder wie auch immer man das nennen soll und oder auch die historische Entwicklung, was die ursprüngliche Anfrage war, die ja eben von den Service Concessions kam, wo man im Zweifel von den Intangibles kommt, nur da in dem Block, dem Kasten, in der Frage als erstes die ISB Proposes to Amend 16 und 38 drin steht, kann man auch sagen, wenn man von dem Kasten kommt, steht man eigentlich erstmal vor beiden. Die Frage so anfängt, wenn man die Frage beantwortet, dann hat man eigentlich eher den breiteren Antrittspunkt und könnte als erstes das Allgemeine oder das beide Betreffende verfrühstücken und dann auf
16 kommt erst ganz zum Schluss in den letzten Absatz.
War das, was Herr Weber wiederum propagierte, aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Denn wenn man aus dem Kasten rauskommt, kommt man eigentlich erst zweifüßig.
Aber wäre es da nicht tatsächlich, weil die Frage ist, wer wirklich auch beide absolut sagt, bei beiden gibt es kein Revenue Base. Da muss man vielleicht tatsächlich, wenn ich der Einzige bin, der das Thema sieht, dann sollte man es nicht machen, aber doch damit anfangen und mal generell fragen, sagt uns mal, warum, was sind denn Economic Benefits? Wenn ich eine Consumption von Economic Benefits, dann muss ich wissen, was sind Economic Benefits? Ist das der physische Output oder ist das das Geld, das ich damit mache, indem ich den verkaufe? Wenn es der physische Output ist, dann bin ich dabei, dann müsste man sagen, gut, für ER 16 kann es so etwas nicht geben. Für Intangibles wird es schwierig. Was ist der physische Output eines Patents oder wie auch immer? Ja? Und dann könnte man hingehen und sagen, gut, dann nehmen wir die Revenues als Proxy dafür in einigen Fällen. Also dann müsste man tatsächlich am Anfang, weil die Frage ja breitgestellt ist, vielleicht doch genau dieses Thema nochmal ansprechen. Denn wenn wir abbiegen und sagen, für 16 ist alles in Ordnung und für 38 mal ein Proxy, dann haben wir eigentlich schon gesagt, es ist richtig, Economic Benefits sind eigentlich nicht die Revenues. Wenn das die Mehrheit ist, dann können wir das so machen. Oder wir stellen vorher nochmal die Frage.
Ich hätte ein Faible dafür, das so zu machen, wie du es gerade beschrieben hast.
Mit der Frage, sag mal, was Economic Benefits sind, können dann ja weiter fortgehen und sagen, wenn die Entscheidung die ist, es sind nicht die Cash-Inflows, die Revenues, dann 16 in Ordnung, 38 Substitut.
Halte ich auch für sinnvoll. Ich möchte nur noch mal eine Frage stellen, ob man das so absolutistisch dann vorschlagen soll, we believe that revenue arising from the use of an intangible asset reflects the generation of expected economic benefits. Ist es wirklich bei allen Intangibles so, dass wir glauben, dass das ein guter Proxy ist, Revenue, oder ist es nur bei vielleicht einigen eine gute Annäherung, bei anderen nicht sehr viele Beispiele gerade im Kopf, aber ein Markenname beispielsweise kann ich vielleicht die Verbindung gar nicht herstellen oder so. Also so klar würde ich es nicht formulieren, sondern
Markennamen haben potenziell Schwierigkeiten sowieso mit Consumption, weil muss ich wieder drauf kommen, Johnny Walker ist älter als die USA, wer kommt schon auf die Idee, die USA abzuschreiben, aber
Das würde in letzter Konsequenz ja auch dazu führen, dass ich immer umsatzorientiert bei Intangibles dann abschreiben sollte, was auch nicht sachgerecht ist. Nein. Es ist eigentlich nur dann, wenn ich nur ein bestimmtes Umsatzvolumen relativ fix einem Intangible Asset zuordnen kann und sage, das ist das, was ich davon erwarte, aber bei vielen immateriellen Vermögenswerten ist das eher offen.
Ist das nicht die Frage im Grunde genommen, wie das immaterielle Gut genutzt und verbraucht werden kann? Das heißt, wenn ich so ein Filmrecht habe, so ein Ausstrahlungsrecht, dann hängt im Grunde genommen eigentlich der Verbrauch oder der Verschleiß unmittelbar an diesem Intangible. Während in anderen Fällen, wo ich eine Lizenz habe, irgendwas zu tun, wo ich einen Markenname habe, eigentlich der Verbrauch im Zusammenhang mit anderen Assets erst entsteht.
Ja, und teilweise habe ich ja auch nur das Recht, 3 oder 4 Mal auszustrahlen. Das heißt, es ist in sich wieder limitiert. Und bei anderen habe ich eben im Rahmen meiner Produktion das Nutzungsrecht über Jahre hinweg.
Verstehe ich das richtig? Also Sie möchten eher die Frage stellen, was ist Economic Benefits, aber kein Statement dazu selber abgeben, wie Sie das...
Ich würde die Frage, ich glaube, er hat es zwar gerade formuliert, aber ich glaube, die Antwort hat er trotzdem implizit gegeben. Ich glaube, wenn man das in der Weise schreibt, dass man sagt, we believe that this question cannot be answered without first defining as to what the economic benefits are, und dann diese beiden Fallunterscheidungen bringen, dass man sagt, sind die Economic Benefits der Output aus irgendeinem Gut durch weitere Verarbeitung, Nutzung oder ähnliches, dann ist das etwas anderes, als wenn der Economic Benefit praktisch unmittelbar aus dem Gut generiert wird und dann eben auch praktisch über den Markt gedreht wird. Und dann können wir ja sagen, dass wir der zweiten Sichtweise zuneigen, und dann aber auch sagen würden, dass in diesem Fall wir den Case für IAS 16 halt nicht unbedingt sehen, dass er uns für IAS 38 aber logisch erscheint und dann im Grunde genommen mit der Argumentation weitermachen. Also so hatte ich, Guido, dich jetzt verstanden.
Ich bin da weder im einen noch im anderen Lager zu sagen, ich bin eher auf der Sichtweise, dass der physische Output ist, weil ich sehe oft gute Argumente dafür zu sagen, Economic Benefits einer Maschine ist am Ende der Cash-Inflow. Ich kaufe eine Maschine, um damit am Ende Cash-Inflow zu generieren. Die Produkte selbst, die kann ich mir angucken, wie sie vom Band rollen, das ist schön, aber ich glaube, als Anteilseigner am Unternehmen bin ich eher an den Revenues interessiert und auch als... Also von daher, ich will da gar nicht eine Entscheidung treffen, meinerseits zu sagen, wir sind der Meinung das, sondern es einfach mal zur Diskussion stellen. Ich meine, aber mein erster Eindruck wäre, wenn mir jemand sagt, was sind die Economic Benefits, dann würde ich immer sagen, das sind natürlich Cash Inflows.
Aber wird das nicht auch schwierig bei 36? Also wenn ich jetzt unterstelle, die Cash Inflows sind der determinierende Aspekt und ich unterstelle, dass ich einen Markt habe, der eine gewisse Reifung erreicht, sodass ich niedrigere Produktkosten, also Verkaufspreise einkalkuliere über die nächsten Jahre. Würde ich auf dieser Basis dann eine andere Art von Abschreibungsmuster unterstellen? Normalerweise würde ich doch eigentlich eher... Moment, aber das würde doch bedeuten, ich müsste jetzt immer dann überlegen, okay, meine Maschine hat, ich kann 10.000 Stück produzieren. Ich weiß, die letzten 5.000, da kriege ich eben nur die Hälfte dafür. Also werde ich bei den ersten 5.000 eine höhere Abschreibung.
Das wäre die Konsequenz.
Ja, aber so steuert momentan niemand. Es ist ein interessanter Aspekt, gleichwohl ich eher glaube, dass das schwierig wird, weil diese 1-zu-1-Beziehung eben bei einem Tangible Asset so nicht zwangsläufig herstellbar sind. Bei Intangible Assets vielleicht eher, aber bei Tangible Assets habe ich eben noch viel mehr was dazu gehört, um hinterher ein vernünftiges Produkt am Markt platzieren zu können. Aber das ist die Frage, da gebe ich dir ganz recht, was sind Economic Benefits und wie wollen wir das haben? Und das hätte eben dann sehr, sehr weitreichende Konsequenzen, meines Erachtens.
Ich glaube, ich sehe natürlich das Thema auch, dass man immer viele Vermögensrichtungen braucht zusammen, um überhaupt dieses Cash-Inflow zu generieren. Das gilt auch bei Intangibles, das gilt auch bei einem Filmrecht. Also ich habe ja nicht nur einfach das Filmrecht, sondern brauche ich zumindest auch mal irgendwo digital den Film, den ich irgendwo aus... Und ich brauche natürlich auch irgendwo einen Fernsehkanal. Wenn RTL oder Pro7 Film, das Filmrecht alleine reicht nicht. Also damit ich sehe, braucht man schon mal ein paar Sender dazu und so weiter. Also von daher ist es klar, dass man sagen kann, naja, das ist ja eigentlich die Economic Benefits, die da rauskommen, da müssen viele zusammenspielen. Die kommen ja nicht nur aus diesem Vermögensgegenstand. Also ich sehe das Thema schon und vielleicht ist da am Ende dann auch die Antwort, die theoretisch wäre es vielleicht richtig, es umsatzbasiert zu machen. Ich bin jetzt mal auf einer ganz anderen Seite. Aber man vereinfachend geht man hin und sagt, wir linearisieren es, weil das Zusammenspiel ist eben halt oftmals sehr komplex und dann machen wir daraus eine Lineare. Aber wenn dann jemand sagt, ich kann es aber in gewissen Fällen, wie dem Filmrecht sagen, naja, ich kann es dreimal senden und ich weiß auch, wie viele Zuschauer dabei sind und dementsprechend kann ich dann schon relativ klar diesem einen Film Werbeeinnahmen zuordnen, die ich machen kann und würde dann Revenue-Based abschreiben, würde ich sagen, okay, wenn du das machen kannst, umso besser. Ich möchte auch nicht also jetzt so weit gehen zu sagen, jetzt am Ende kommen wir dazu, Economic Benefits sind Revenue und jetzt bitte, es gibt gar keine lineare Abschreibung mehr, so also für Maschinen oder sonst was. Es ist halt nur die Frage, wie kommt man dazu? Ich halte es für sinnvoll, dass in den Fällen, die wir gesehen haben, also EFREC 12 und Filmrechte, dass da eine Abschreibung nicht linear erfolgt, sondern eben halt dem Pattern der Revenues folgt. Wie wir da hinkommen, da gibt es zwei Wege. Der eine ist der, den wir jetzt hier beschrieben haben, zu sagen, das ist eine gute Substitut. Eigentlich ist richtig, es linear zu machen, oder wir haben es ein gutes Substitut, oder wir gehen umgekehrt hin und sagen, eigentlich ist Revenue-Based richtig, wegen das sind die Economic Benefits, aber wir verstehen wegen des Zusammenspiels vieler Vermögensgegenstände, dass man das linearisieren kann, aber wenn ich es im Einzelnen zuordnen kann, dann kann ich auch Revenue-Based sehen.
Müsste ich nicht eigentlich von dem grundlegenden Pattern von Abschreibungen eigentlich immer sagen, die ideale Methode ist immer die verbrauchsabhängige Methode? Und die lineare Methode ist eigentlich eher der Default, im Grunde genommen die Fallback-Lösung. Ja, aber die beste ist eigentlich immer im Grunde genommen verbrauchsabhängig. Und die Frage ist, was ist Verbrauch bei einem immateriellen Vermögenswert? Und dafür muss ich halt eine Operationalisierung finden. Und wenn ich die eben nun knüpfe an den Revenue, weil ich sage, die Determinante praktisch, die Revenue treibt, ist wohl dieselbe, die den Wert im Grunde genommen und damit auch den Verschleiß als Gutes treibt, dann habe ich im Grunde genommen eigentlich das Prinzip auch erfüllt.
Nur dann bin ich bei einem Verbrauch bei Tangible Assets eben wieder in einem anderen Modell. Dann wäre es wirklich so, dass ich losgelöst von den Preisen, die ich dann hinterher für das Produkt erzielen kann, wirklich sage, okay, ich teile stur durch die mögliche produzierbare Menge des Outputs.
Das wäre nach meinem Dafürhalten auch eigentlich die richtige, weil ich glaube, dass das die eigentliche Determinante ist, denn ansonsten müsste man sagen, ich müsste unterscheiden danach, wie werthaltig die Produkte sind, die ich fertige, insbesondere dann, wenn ich unterschiedliche Arten fertige. Ich glaube aber, der Maschine ist das relativ egal, was da über das Band nudelt.
Haben wir alle Klarheit? Haben wir alle Klarheiten beseitigt?
Ich würde vorschlagen, ich habe die Botschaften aufgenommen, ich überarbeite die Stellungnahme und würde dann im Umlaufverfahren an Sie nächste Woche verschicken.
Ich würde dann gerne noch den einen Punkt nochmal aufrufen, wegen den Übergangsvorschriften. Wenn ich mich richtig erinnere, ist eigentlich vorgeschlagen eine retrospektive Anwendung. Und ich glaube nicht, dass das in allen Fällen so ganz glücklich ist. Also ich glaube, dass da eine ganze Reihe von Problemen auftreten können, also Stichwort Useful Life Abschätzung und Ähnliches. Dass ich ein Faible dafür hätte, im Grunde genommen zu sagen, nimm den letzten Buchwert, den du hast und dann mach's prospektiv richtig.
Der Originaltext sagt retrospectively in accordance with ES 8. Das bedeutet doch, dass zumindest die Vorsichtsmaßnahmen so, wenn machbar, im IAS 8 halbwegs verankert sind oder nicht. Das reicht dir aber nicht.
Nee, ich glaube, dass die Hürde da recht hoch liegt. Denn ich muss ja im Grunde genommen das Impracticability-Kriterium ausschlagen. Und das ist durchaus ein dehnbarer Begriff. Ich glaube, man würde hier der Praxis tatsächlich einen Gefallen tun können und kein massives Informationsdefizit sehen, wenn ich sage, ich nehme die letzte Balance, die ich habe, und gehe von Yes ab, im Grunde genommen nach dem neuen Verfahren. Und neue Rechte, die ich erwerbe, würden ohnehin ja dann gleich unter dem Modell laufen. Ich glaube, dass das einfacher ist und weniger burdensome ist. Also würde ich schlicht als Vorschlag mal unterbreiten. Ich weiß nicht, wie die Kollegen das sehen.
Wir bitten um Wortmeldung. Ich sehe Nicken.
Ja.
Gut, somit haben wir diesen Top-Dump beendet.
Vielen Dank.